Ich war ja schon vor ein paar Monaten mal hier und habe das Volk Israel gepredigt. Ich habe auch heute wieder eine Geschichte aus dem Alten Testament dabei, denn ich liebe das Alte Testament, weil es die Geschichte von Familien erzählt, wie Gott über ein Leben mit einem geht und weil es auch über Generationen geht. Und eine meiner ganz großen Fragen ist, im Alten Testament ist nicht so häufig zu sehen, dass ein Segen über Generationen fließt. Ganz viele Helden oder herausragende Männer Gottes oder Frauen Gottes werden erwähnt und oft ist in der nächsten Generation nicht mehr so viel davon zu sehen. Ich möchte heute über Gideon reden. Gideon hat zu einer Zeit in Israel gelebt, wo die Midianiter jedes Jahr kamen zur Ernte und das Volk ausgeplündert haben. So 11 Monate haben sie Israel in Ruhe gelassen und wenn es dann dran ging an die Ernte, kamen sie und haben alles geraubt. Und die Geschichte von Gideon beginnt in einem Versteck. Gideon trischt Weizen in einer Weinkelter. Nicht gerade der normale Ort dafür. Er tut es, damit niemand sieht, was er tut. Und damit dieser nicht von den Midianitern geraubt wird. Entweder ist er so vorsichtig oder auch ein bisschen ängstlich oder vielleicht auch beides. Und in dieser Situation begegnet ihm ein Engel Gottes und spricht ihn an. Und der Engel sagt, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Tapferer Krieger. Kleiner Kontrast zu der Situation, in der Gideon gerade ist. Er versteckt sich in der Kelter, um dort Weizen zu treffen. Und dann ist da sogar Gott, nicht nur ein Engel, sondern Gott selber ist da und sagt, sei stark und mutig, rette Israel aus der Hand Midians. Gott sagt Gideon zu, dass er mit ihm sein wird und dass er, Gideon, die Midianiter schlagen wird. Gideon fragt Gott nach einem Zeichen als Bestätigung. Und Gott ist dazu bereit. Gideon soll ein Opfer vorbereiten und der Engel berührt dann mit seinem Stab das Opfer und schlägt Feuer aus einem Felsen und das Opfer wird verzehrt. Gott gibt Gideon die gewünschte Bestätigung. Dann bekommt Gideon seinen ersten Auftrag. Zerstöre den Baalsaltar deines Vaters. Es könnte sogar sein, dass Gideons Vater der Baalspriester in diesem Ort war. Er tut es mit seinen Knechten, aber in der Nacht, noch ein bisschen aus Angst. Opfert den Stier seines Vaters wie befohlen. Noch bewegt er sich sehr vorsichtig in der Berufung, die er von Gott hat. Die Menschen seiner Stadt wollen dann Gideon zur Verantwortung ziehen. Aber sein Vater schützt ihn mit einem vielleicht überraschenden Argument. Baal kann ja selber für sich kämpfen. Gideon ist vermutlich überrascht, dass sein Vater und auch die Stadtbewohner keine Rache nehmen. Er hat es ja aus Angst nachts getan. Er erfährt hier schon Gottes Schutz. Und dann kommt es zu der Situation, warum Gideon von Gott berufen wurde. Midian und Amalek greifen Israel an. Der Geist Gottes kommt auf Gideon. Er sammelt Israel. Und dann fordert er ein Zeichen als Bestätigung. Er legt ein Vlies aus, ein Stück Stoff, und das Vlies soll nass sein und der Boden darum trocken. Das passiert. Und dann fordert Gideon nochmal das Entgegengesetzte. Auch das passiert. Er macht es, um ganz sicher zu sein, dass Gott Israel retten will. Als kurze Nebenbemerkung, also Gideon macht es nicht, um Gottes Willen zu erfahren, den weiß er. Er soll kämpfen. Er macht dies, um eine Bestätigung zu haben, dass Gott wirklich mit ihm ist. Und Gott will dann im Fortgang der Geschichte zeigen, dass er, Gott selber, Israel rettet. Deswegen sollen alle umkehren aus der Armee Israels, die Angst haben. Also 32.000 Krieger sind gekommen, 22.000 gehen, 10.000 bleiben. Dann kommt die nächste Anweisung Gottes. Alle sollen aus einem Bach trinken. Und nur wer das Wasser zuerst mit der hohlen Hand geschöpft hat, darf bleiben. Es sind nur noch 300 Leute übrig. Aber Gideon geht weiter voran. Er ist mutiger geworden. Aus dem Mann, der am Anfang im Versteck Weizen trischt, ist jemand geworden, der Gott sehr Großes zutraut. Durch Begegnung mit Gott und durch Bestätigung von Gott. Und Gott macht dann den Vorschlag, dass sich Gideon anschleichen soll, damit er noch mehr Zuversicht bekommt. Und Gideon hört dann, wie ein gegnerischer Soldat träumt und den Traum so auslegt, dass die Feinde die Schlacht verlieren werden und Israel gewinnen wird. Und bis zu dieser Stelle wird eine sehr rege Kommunikation zwischen Gideon und Gott geschildert. Gideon bekommt seinen Auftrag, er darf mehrere Bestätigungen von Gott erbitten. Und Gott gibt sogar sehr genaue Anweisungen, was Gideon tun soll. Doch in der weiteren Ausführung des Angriffes und der Schlacht soll Gideon wohl selber entscheiden, wie er vorgeht. Gott hält sich zurück mit weiteren Anweisungen und es ist auch nichts mehr zu lesen, dass Gideon nachfragt. Und jetzt geht es los. Gideon gibt Anweisungen. Jeder nimmt ein Horn, eine Fackel und noch irgendwie einen Krug. Also wenn ihr euch das vorstellt, viel kämpfen kann man da nicht, wenn man so drei Gegenstände trägt. Und dann wird der Krug zerschlagen, die Hörner geblasen und lautstark gerufen, auf in den Kampf für den Herrn und für Gideon. Und der Feind gerät in Panik, kämpft gegen sich selbst und flieht. Das heißt, 3000 Leute, beziehungsweise Gott selber, haben den Feind in die Flucht geschlagen. In Summe 135.000 feindliche Soldaten. Was für ein Handeln Gottes. Gideon ruft danach nach Verstärkung. Aktuell sind ja nur 300 Leute da. Mehrere Stämme kommen dann und kämpfen und zwei Anführer der Feinde werden getötet. 120.000 Feinde sterben, 15.000 überleben. Dann ruft Gideon nochmal nach Verstärkung und ein Stamm, Ephraim, beklagt sich dann bei Gideon. Wieso hast du uns nicht von Anfang an gerufen? Gideon kann hier aber die Situation noch gut lösen. Und Gideon und seine 300 Leute überqueren den Jordan, um die Feinde zu verfolgen. Sie sind erschöpft von der Verfolgung. Vermutlich sind sie auch sehr hungrig. Deswegen bietet Gideon in zwei Städten um Brot. In Sukkot und in Pnuel. Beide weisen ihn ab. Gideon verspricht in beiden Städten, sich zu rächen, wenn er gewinnt. 15.000 Feinde sind übrig. Gideon und die 300 nehmen zwei Könige gefangen und töten sie und versetzen die anderen so in Angst und Schrecken, dass sie fliehen. Sie haben gewonnen. Und danach kehrt Gideon und die 300 zu den zwei Städten zurück. Und er hält sein Versprechen und rächt sich. In Pnuel tötet er die Männer. In Sukkot züchtigt er die Ältesten mit Dornen. Er lässt sie auspeitschen. Einer Übersetzung nach kommen dabei die Ältesten um. Das Volk will Gideon als König. Er lehnt aber ab. Gott soll herrschen. Das ist der Heldenteil der Geschichte. Eigentlich alles okay, oder? Er lehnt sogar den Wunsch des Volkes ab, ihn zum König zu machen. Aber es geht weiter. Gideon erbittet von jedem einen Ring aus der Beute und er baut ein Ephod. Das ist ein Teil des Priestergewandes, das hier oben Gewand des hohen Priesters bedeckt. Das ist aus Gold, Purpur und feinem Leinen. Und ganz Israel betet das Ephod an. Und in Richter 8, 27 steht dann, und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. Was heißt das konkret? Das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. Gideon hinterlässt kein geistliches Erbe. Gideon sorgt nicht für die Anbetung von Gott, sondern er erschafft einen religiösen Götzen. Vielleicht versucht er das Erlebte mit Gott festzuhalten, den großen Sieg festzuhalten. Aber letztendlich schafft er ein leeres Symbol. Und das ganze Volk verehrt das Symbol, aber nicht Gott selber. Dadurch fällt ganz Israel von Gott ab. Und jetzt zu dem Satz, das wurde seinem Haus zur Falle. Gideon hinterlässt kein natürliches Erbe. Fast seine ganzen Söhne werden brutal ermordet. Gideon hatte viele Frauen, in Summe hatte er 70 Söhne von ihnen und einen Sohn von seiner Nebenfrau. Dieser heißt Abimelech. Abimelech rebelliert nach Gideons Tod und stiftet Sichem zu einer Revolte an gegen Gideons Familie. Fast alle Söhne Gideons lässt er auf einem gleichen Stein hinrichten. Nur einer kann fliehen. Abimelech tötet nicht nur seine Halbbrüder, er macht sogar ein Ritual daraus, indem er alle auf einen Stein hinrichten lässt. Was ist passiert? Wie konnte der Held, der tapfere Krieger, so fallen? Was könnte die Ursache sein? Was ging schief? Was hat Gideon falsch gemacht? Und warum konnte es passieren? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, aber es ist schon ein krasser Absturz. Gott redet einige Male mit Gideon vorn am Beginn der Schlacht. Gott gibt ihm einen Auftrag. Gott hat ihm auch eine Identität gegeben, in ihm hervorgerufen. Du tapferer Krieger. Gott hat ihm die Angst genommen. 300 Leute und er konnten 135.000 vertreiben. Und am Ende jagen 300 Leute die verbleibenden 15.000 Leute. Gott hatte bestätigt, dass Gideon gewinnen wird. Er bekommt in zwei Städten keine Hilfe und droht ihn Rache an. Und er tötet danach die Männer in einer Stadt und in Sukkot peitscht er die Ältesten aus, die vielleicht dabei umgekommen sind. Und meine große Frage ist, war das noch im Auftrag Gottes, was er hier tut? Hat er seinen Auftrag überschritten? War das okay, was er in den zwei Städten gemacht hat? Gott hatte ja vorher explizit durch sein Handeln auch gesagt, ich will dir wenig Leute geben, damit alle sehen, dass ich handele. Aber hier vertraut Gideon nicht mehr so sehr auf Gott, sondern er fordert Ressourcen von Menschen ein. Als er die nicht bekommt, nimmt er Rache. Ich glaube, dass hier der Knackpunkt ist, dass dieses Verhalten von Gideon der Grund seines späteren Scheiterns ist. Sein Auftrag war, die Feinde zu schlagen und zu jagen, und das in einer Weise, dass Gottes Macht sichtbar wird. Es war nicht falsch, nach Hilfe zu fragen, aber es war falsch, Rache anzudrohen, als er die Hilfe nicht erfahren hat. Und dann übt er die Rache auch noch aus, als er siegreich zurückkommt. Und was das Ganze noch schlimmer macht, zumindest Sukkot gehört zum Stammesgebiet des Stammes Gad. Und Phnuel heißt das Angesicht Gottes. Das ist der Ort, wo Jakob mit einem geheimnisvollen Mann kämpfte. Gideon greift hier sein eigenes Volk an, ohne Auftrag Gottes. Gott hatte Abraham einen Bundessegen gegeben. Jeder, der dich segnet, wird gesegnet sein. Jeder, der dich flucht, wird verflucht sein. Kann es sein, dass sich hier der Segen, beziehungsweise dann der Fluch Abrahams, gegen Gideon wendet und deswegen seine Familie so dramatisch endet? Könnte das der Grund sein für das dramatische Ende von Gideons Familie? Was für mich wichtig ist, will ich nochmal festhalten. Gott gibt einen Auftrag und den sollte Gideon mit Gottes Mitteln ausführen. Gott schickt fast 99% seiner ursprünglichen Armee weg. Das Gleiche gilt für uns und für mich. Wenn ich eine Aufgabe von Gott habe, wenn ich etwas für Gott tue, kann und darf ich andere um Hilfe bitten. Aber ich darf nicht die Grenze überschreiten und sie zwingen. Beziehungsweise ihnen Schlechtes tun, wenn sie mir nicht helfen. Oder schlecht über sie reden, es mal einfacher runterzubringen, schlecht über sie zu denken, sie zu schneiden. Wenn Gott mir eine Aufgabe gibt, ist es in letzter Konsequenz auch Gottes Verantwortung, mir die Mittel und Hilfe zukommen zu lassen, die ich brauche. Und es kann sein, dass das Ganze erstmal mühsam sein wird und die Hilfe viel später oder ganz anders kommt, als ich es erwarte. Ich darf andere um Hilfe bitten und wenn jemand nicht mitmachen will, dann ist es in Ordnung. Gideon hat ja dann auch alles ohne Unterstützung der beiden Städte geschafft. Mit Essen und Trinken wäre es leichter gegangen, aber er hat es auch so geschafft. Ich möchte einige Verse aus Psalm 139 lesen, ab Vers 13. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Gott hat dich und Gott hat mich geschaffen. Er wusste vor deiner Erschaffung, was vor dir liegt. Er hat dich gut und er hat dich wunderbar geschaffen. Und da er deine Aufgaben von Anfang an kannte, hat er auch die Fähigkeit in dir und in deinem Geist geschaffen, diese Aufgaben zu bewältigen. Und er hat auch die Hilfe schon geschaffen, die du brauchen wirst. Denn Gott ist gut. Er hat uns nicht geschaffen, dass wir untergehen und scheitern. Er hat dich so geschaffen, dass du deine Aufgaben tun kannst, die er für dich vorhergesehen hat. Dass du die Tage leben kannst, die er für dich gebildet hat. Und Gott geht dabei auch das Risiko ein, dass du oder ein anderer nicht so lebst. Und so könnte es sein, dass du nicht die Hilfe erhältst, die er vorhergesehen hat, weil ein anderer nicht gehorsam ist. Aber es ist dann Gottes Aufgabe, dir eine andere Hilfe, genug Hilfe zukommen zu lassen. Deswegen ist es wichtig, in seinem Auftrag zu bleiben und andere nicht zu zwingen, Hilfe zu leisten. Jeder hat die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Und Gott schaut nach dir und deiner Aufgabe. Jetzt habe ich darüber geredet, was schief ging. Aber warum hat Gideon so gehandelt? Warum hat er den zwei Städten Rache angedroht? Warum ist er nicht souveräner mit der Situation umgegangen? Einige Stunden vorher konnte er noch eine kritische Situation mit Ephraim lösen. Ich denke, die Antwort lässt sich mit einer Sinuskurve darstellen. Diese Darstellung habe ich von Sir Lien La Rivière, einem holländischen Konzertveranstalter, Autor, einem der prägenden Männer der europäischen christlichen Kunst. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, warum die Ehen von bekannten Künstlern, auch christlichen Künstlern, schiefgehen und kam dabei auf diese Sinuskurve. Sie stellt die seelische und körperliche Verfassung dar. Während eines Konzertes bist du ganz oben. Alle jubeln dir zu. Du fühlst dich toll und bewundert. Und dann kommst du spät ins Hotel, in ein leeres Zimmer. Du bist erschöpft, vielleicht hungrig, keiner ist da. Und um sich etwas Gutes zu gönnen, geht man dann in eine Bar etc. Man ist körperlich und seelisch schwach und man läuft Gefahr, etwas zu tun, was nicht gut ist. Ich glaube, dass es Gideon genauso erging. Schauen wir uns das mal an. Am Anfang, ganz unten links, war er ängstlich. Gott spricht ihm eine Identität als Held zu. Er wird von Gott persönlich ermutigt. 32.000 folgen seinem Ruf. Er legt zweimal ein Vlies aus. Gott reduziert sein Heer auf 300 Leute und gibt Gideon nochmal die Bestätigung, indem er Gideon zum Feindeslager schleichen lässt und Gideon die Angst des Feindes erfährt. Und dann der Höhepunkt. 300 vertreiben 135.000. Müsst ihr euch mal vorstellen. 300 Leute aus Buchheim würden halb Augsburg vertreiben. Andere Stämme kommen und sie töten 120.000 Feinde. Wahnsinn. Auf der Verfolgung gibt es schon eine Auseinandersetzung mit dem Stamm Ephraim, der eifersüchtig ist, warum sie nicht von Anfang an dabei waren. Dieses kann Gideon noch gut lösen. Dann verfolgt er aber die Feinde weiter. Es sind mindestens 2 Tage und eine Nacht ohne Schlaf vergangen. Vermutlich werden sie kaum oder nichts zu essen und trinken gehabt haben. Die 300 Leute hatten ja Krüge, Fackeln, Hörner und Schwerter dabei. Also irgendwie ist dann für Essen kein Platz mehr. Ziemlich erschöpft kommen sie dann an den 2 Städten an. Und Gideon lässt sich aus Enttäuschung zu dem Racheschwur hinreißen. Hätte er es verhindern können, ist es nicht normal, dass man in einer solchen Situation sich nicht ganz unter Kontrolle hat? Die eine Phase der Ermutigung und dann kommt die 2. Phase nach dem Höhepunkt der Anstrengung. Ich glaube, dass wir immer wieder in solche Situationen kommen. Wir erleben tolle Dinge mit Gott, wir werden ermutigt. Wir begegnen ihm persönlich, wir erleben Wunder. Dann wird es Abschnitte geben, die mühsam und anstrengend sind. Gott wird uns dahin führen oder zulassen, dass wir dahin kommen. Er wird uns davor nicht verschonen. Aber wir können uns darauf vorbereiten. Wie kann so etwas gehen? Ich möchte euch nochmal eine andere Sinuskurve zeigen von Jesus. Jesus hatte ein geistlich intensives Erlebnis. Er begibt sich zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Ich lese aus Matthäus 3. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Jesus gab ihm zur Antwort. Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jesus begegnet hier dem Heiligen Geist und gleichzeitig bestätigt ihn der Vater. Auch für Jesus war das ein sehr intensiver Moment. Und wie geht es dann weiter? Gleich im nächsten Vers heißt es, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Wie bei Gideon. Jesus ist hungrig. Und nicht nur einfach hungrig, sondern sehr hungrig. 40 Tage Fasten sind lang. Da sind schon Muskeln abgebaut, die körperlichen Fähigkeiten und Konstitution ist schon sehr geschwächt und der Körper fängt schon an, sich selber aufzuessen sozusagen. Und in diesem Moment, wo Jesus körperlich schwach ist und ziemlich sicher Schmerzen hat, kommt der Teufel und versucht Jesus 3-mal. Was tut Jesus? Er lässt sich auf keine Diskussion ein. Er hält keinen komplizierten theologischen Diskurs. Er hält dem Teufel nur ganz einfache, grundlegende biblische Wahrheiten entgegen. Bis hin zu den 2 Geboten. Und ich glaube, das ist die richtige Strategie, sich in schwierigen Augenblicken, in schwachen Momenten an einfache, grundlegende Wahrheiten Gottes zu halten. und keine komplizierten Dinge zu versuchen. Und darauf kann man sich vorbereiten. Jesus hatte sich darauf vorbereitet, er konnte die Bibelstellen dem Teufel entgegenhalten. Auch du kannst einige für dich wichtige Verse auswendig lernen oder ein Lied auswendig lernen, das du dann anstimmst. In der Vorbereitung zu der Predigt habe ich ein Zitat von Dr. Rechberger gefunden. Er ist Studienleiter des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Dort werden Studenten der evangelischen Theologie begleitet. Seelsorge beginnt als Seelsorge an der eigenen Seele, indem wir in guten Zeiten biblische Texte, Lieder und Gebete auswendig lernen, um sie in den Wüstenzeiten unseres Lebens und unseres Sterbens wie ein Vesperpaket parat zu haben. Und genau das tat Jesus. Er widersteht in diesem Moment der körperlichen Schwäche, und die war wirklich brutal, durch Festhalten an einfachen biblischen Wahrheiten. Wer öfters mit mir betet, das ist jetzt bei euch nicht so sehr der Fall, wird aber feststellen, dass ich sehr oft mein Gebet immer mit demselben Satz beginne. Gott ist gut, Gott ist nur gut und Gott ist immer gut. Dieses Gebet ist nicht von mir, sondern ich habe es vor 2 Jahren von Mike Chance gehört, Mitbegründer der Bibelschule in Bad Gandersheim. Aber ich habe dieses Gebet schon so oft gebetet, dass diese Wahrheit in meiner Seele Wurzeln gefasst hat. Auch in schwierigen Zeiten fange ich an, so zu beten. Und es verändert meine Blickrichtung. Und es hilft mir, meine Seele zu erziehen, die sonst eventuell in ein Jammern oder in Sorge verfallen könnte. Gott ist gut, Gott ist nur gut, Gott ist immer gut. Wir werden es nicht immer schaffen, dass wir Tiefs vermeiden können. Aber Gott traut uns zu, dass wir damit umgehen können. Und eine Möglichkeit, mit diesen Tiefs umzugehen, ist es, diese Strategie von Jesus anzuwenden. Ich möchte am Ende nochmal zu Gideon zurückkommen. Gideon hätte damals danach Buße tun können, aber er hat es anscheinend nicht getan. Die Bibel berichtet nichts davon. Im Neuen Testament wird es über sein Glauben berichtet, und wenn ich das Alte Testament anschaue, hat im Endeffekt Gideon kein dauerhaftes, geistliches und natürliches Erbe hinterlassen. Und diesen Punkt sollten wir nicht übersehen, es wird heute nicht so oft darüber gepredigt oder geredet, aber meine ganz persönliche eigene Sünde kann Auswirkungen auf andere haben. Sünde ist keine reine Privatsache. Das sieht man hier an Gideon, das kann man zum Beispiel aber auch an David anschauen, im Fall von Bathseba. Es ist nicht so schlimm, wenn wir sündigen, Gott ist ja traurig drüber. Aber was es dann schwieriger oder zur Katastrophe macht, ist, wenn wir die Sünde nicht bereinigen. Weil da, wo Sünde ist, wird sich auf Dauer Gott zurückziehen, wird sich der Heilige Geist zurückziehen. Und dann wird nicht nur Auswirkungen auf unser Leben haben, sondern auf Leben von anderen. Und das ist das, was man auch von Gideon mitnehmen kann. Die Schuld des Effort ist die ganze Zeit geblieben, sein Leben lang. Und von seinem Leben ist kein Erbe übrig geblieben. Amen.